Also das sage ich ja immer wieder, ich wohne hier, das ist meine Heimat und ich möchte natürlich, dass diese Heimat erhalten bleibt. Und das funktioniert nur, indem ich die Landwirtschaft erhalte, indem ich die Produkte aus der Landwirtschaft kaufe, nachfrage. Das ist ja unser Ziel, diese Wertschöpfungskette aufzubauen.
Alles Bio, oder wie? Servus, ich bin Evi Dettel und ich möchte die Menschen kennenlernen, die unsere regionalen Bioprodukte herstellen. Meine Reise führt mich quer durch Bayern in die 34 Öko-Modellregionen. Und heute geht's in die Öko-Modellregion Miesbacher Oberland. Genauer gesagt starten wir direkt auf der Weide zwischen den Kühen am wunderschönen Heirerhof in Warngau.
Gerade aus die braune Kuh, die so schön groß. Das ist eine typische Fleckfigur, also wir haben lauter Fleckfig hier. Das ist eine schöne alte Zwei-Nutzungsrasse. Das heißt, die Lilly, die gibt im Jahr ungefähr 6000 Liter Milch für uns. In unserem Fall Biomilch oder Bio-Heumilch, wir sind ein Heumilchbetrieb. Und gleichzeitig, wenn die Lilly mal zum Schlachten geht, dann hat es an Fleischgewicht, das so betrachtet wird, dann sind es so zwischen 150 und 200 Kilo Fleisch, die dann auch noch überbleiben. Dann gibt es ein Backfleisch, es gibt Edelteile, Lendi, Filet, Oberschale für Rouladen, Hüfte für Steaks, die mir dann nochmal zu einem besseren Produkt machen, weil mir auch die Lilly nicht weit rumfahren in der Welt zum Schlachten, sondern weil die zum Schlachter geht, die ist 2 Kilometer weiter. Beziehungsweise ist es bei uns in unserem Fall sogar so, dass der Metzger zu unserem Hof kommt und alle Viecher, die wir schlachten, mit der teilmobilen Schlachtung bei uns machen. Da ist halt auch nochmal viel weniger Stresshormone, die freigesetzt werden und einfach durch diese bessere Fleischqualität.
Der Herr, der hier so anschaulich über seine Landwirtschaft spricht, ist Albert Stürzer.
Ich bin der Betriebsleiter am Heirerhof in Woll im Landkreis Miesbach. Wir haben eine Demeter-Landwirtschaft und sind eigentlich schon seit 1994, schon über 30 Jahre, biozertifiziert. Und meine Frau und ich, die Marina und ich, sind einfach auch Bio-Überzeugungstäter. Für uns kommt nichts anderes in Frage und wir versuchen auch immer irgendwie das weiter zum Spinnen und weiter zum Entwickeln.
Wie schaut euer Hof so aus? Ich habe ja jetzt die Ehre, dort zu sein, aber die Leute, die sitzen nur her. Vielleicht kannst du ein bisschen beschreiben, was alles los ist, wie viele Viecher habt ihr, was macht ihr alles?
Also wir haben einen recht historischen Hof. Die Hofstelle gibt es schon seit dem 12. Jahrhundert. Altes Bauernhaus aus dem 17. Jahrhundert und einen schönen alten Anbindesteuer vom Großvater. Und gleichzeitig haben wir so ein bisschen moderne Stallungen dazu gebaut. Eine Außenklimastall für 35 Mulchkühe. Wir haben einen reinen Grünlandbetrieb, sind im 30 Hektar Wiesen um den Hof rum, machen Heumilch, also Bio-Heumilch. Bei uns kriegen die Viecher heute im Winter nur Heu und Gräumer zum Fressen und im Sommer sind sie auf der Wiesen draußen. Wir haben also einen Erlebnisbauernhof auch. Seit vielen Jahren haben wir Schulklassen da. Meine Frau macht das ganz bärig mit der erlebnisorientierten Bauernhofangebote. Es ist selber Vormittag, wo die Schulklassen da sind. Ja, gleichzeitig haben wir auch noch, also ich bin ein kleiner Schreiner, aber so jetzt einmal früher auch noch viel geschreinert und ein kleiner Handwerksbetrieb am Hof. Das machen jetzt inzwischen dann meine Buben. Und wir haben immer eine kleine Biofleischfirma aufgebaut, tatsächlich jetzt seit 3 Jahren. Die ursprüngliche Initiative war aber das, dass wir uns halt um unsere Kälber kümmern wollten. Einfach dieses Thema Bio-Kälber sind in der Bio-Schiene bleiben. Und Rindfleisch sollte eigentlich in der Region auch auf den Teller kommen. Also am besten ein Bio-Rindfleisch. Und wir wollten das einfach vor ein paar Jahren einfach mal selber in die Hand nehmen, weil uns das genervt hat, dass da eigentlich nichts gibt. Und inzwischen ist halt das eine ganz bärige Sache draus geworden.
Diese bärige Sache nennt sich Oberland Bio-Weiderind und ist im Sommer 2022 als Verein gegründet worden. Das Ziel: Erzeuger, Metzger, Köche und Verbraucher verbinden. Anfang 2023 folgte dann die gleichnamige GmbH, um den wirtschaftlichen Teil des Vereins zu schultern. Neben dem Bio-Erlebnishof Heirer und dem Verein gibt's noch 3 weitere Gesellschafter. Einer von ihnen ist Olaf Fries aus Weihern. Er ist auch Geschäftsführer der Oberland Bio-Weiderind GmbH. Aber wie kam es eigentlich zu dem Projekt?
Also tatsächlich ist das eine Silvester-Idee entstanden. Wir haben geratscht und wir haben über die Kälbertransporte, Tiertransporte geredet und wir haben irgendwie gesagt, da muss man was tun. Und jetzt ist nur ein Jahr und jetzt nehmen wir uns das vor und dann tun wir was und dann sind wir eben mit der Steffi Stiller, mit der Ökomodellregionsmanagerin und deren Kälberarbeitskreis in Berührung gekommen und haben gesagt, so, jetzt machen wir was.
Und wie startet man dann da?
Ja, wir haben uns das Ganze angeschaut und haben halt gesehen, dass die Direktvermarktung im Landkreis Miesbach relativ gut funktioniert. Aber wenn man das größer aufziehen möchte, dann muss man in die Außerhausverpflegung, also in die Individualgastronomie und in die Kantinen und idealerweise natürlich in die große Biostadt München.
Und das ist jetzt eigentlich euer großer Fokus?
Genau, der große Fokus ist dann die Kantinen. Die Stadt München hat 120 einen Stadtratsbeschluss gemacht, 60% Bio in die eigenen Referate und Kantinen. Und da wollen wir sie unterstützen.
Und wie läuft es bis jetzt?
Das läuft gut. Die Stadt München hat natürlich die 60% noch lange nicht. Liegt ein bisschen an Corona, weil da halt viele mit Homeoffice jetzt auch nicht mehr zum Essen gingen. Dann sind die Energiepreise mit der Ukraine gestiegen und so. Den Kantinen geht es nicht ganz so gut, wie man es vielleicht geplant hat. Aber ich sage mal, der politische Wille ist da und wir werden in die Richtung kommen.
Wie sind denn so die Zahlen jetzt hier in der Ökomodellregion oder im Landkreis? Wie viele Rinder sind da, wie viele kommen da wohin?
Wir haben ungefähr 5000 Bio-Kühe, die jedes Jahr ein Kalb geben, also 5000 Kälber, wovon man ungefähr 3000 nicht braucht. Die Hälfte ist männlich und ein Teil der weiblichen Tiere wird auch nicht gebraucht. Und die kommen in sogenannte Ackerbauregionen nach Niedersachsen, nach Holland, zum Teil nach Italien, Spanien. Und dagegen wollen wir was machen, weil das hält man einfach nicht für sinnvoll.
Und wie schafft ihr das jetzt, dass mehr da bleiben können?
Indem wir die sogenannte Bio-Wertschöpfungskette aufbauen. Ein Begriff, den habe ich vor 3 Jahren auch noch nicht kennt, dass es sowas gibt. Aber diese Wertschöpfungskette quasi vom Landwirt über den Schlachtbetrieb, über den Metzger hin in den Lebensmitteleinzelhandel oder in die Gastronomie, in die Kantine, das bauen wir auf.
Diese Wertschöpfungsketten sind entscheidend. Das weiß auch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft und fördert 2 Stellen für Bio-Wertschöpfungskettenmanager. Neben Landwirt Albert Stürzer, den wir vorher schon kennengelernt haben, übernimmt diese Aufgabe bei Oberland Bio-Weiderind Diplom-Ökotrophologin Andrea Brenner.
Genau wie Albert ist Andrea ganz nah an der Praxis. Denn die Ernährungswissenschaftlerin betreibt in Holzkirchen das Catering macht Sinn. Sie weiß also genau, was für die Gastronomie entscheidend ist, um sich für das Bio-Weidefleisch zu entscheiden.
Also für die Gastronomie wichtig ist, dass sie nicht viel Aufwand damit haben. Also dass es leicht verfügbar ist. Also vor allen Dingen, wie kommt es vom Landwirt zum Gastronomen? Das ist ein Thema, dass sowohl der Landwirt als auch der Gastronom eigentlich keine Zeit hat zum Hin- und Herfahren und dass wir da sozusagen die Schnittstelle sind. Natürlich ist der Preis auch ein Thema. Das ist natürlich mit unserem Biofleisch auch so eine Schwelle, sage ich jetzt mal.
Was sind denn jetzt beim Kochen die Vorteile an diesem Fleisch?
Also auf jeden Fall hat man wenig Garverluste, weil durch die stressfreie Schlachtung natürlich die Qualität vom Fleisch ganz anders ist. Ansonsten hat es einfach einen ganz tollen Rindergeschmack, also richtig guten Geschmack. Also ich bilde mir ein, dass man auch die Kräuter schmeckt, die sie gefressen haben, aber das ist jetzt tatsächlich, glaube ich, eine subjektive Wahrnehmung.
Aber es schmeckt einfach definitiv anders.
Ja, absolut, sagt uns auch jeder.
Und ihr unterstützt ja auch die Gastronomen so ein bisschen bei der Einführung, gebt ihnen ein bisschen was mit an die Hand. Wie könnt ihr die denn unterstützen?
Wir unterstützen zum einen, wie kann ich diese Fleischteile, wenn es jetzt nicht die bekannten Edelteile sind, verwerten? Was kann man da draus machen? Also zum Beispiel aus der Oberschale auch ein Roastbeef und nicht nur aus der Lende. Ansonsten unterstützen wir mit Rezepturen, mit wie kann ich es auf der Speisekarte auch entsprechend darstellen und ausloben. Wenn ich nicht biozertifiziert bin, darf ich ja nicht bio schreiben. Oder eben auch dann, wenn der Gastronom Lust und Zeit drauf hat, wie er sich biozertifizieren lassen kann.
Du hast ja schon gesagt, Geld ist natürlich ein Thema, dann, dass das alles möglichst einfach ist. Was sind denn sonst im Moment noch so die Hürden, die du siehst? Oder was könnte noch besser werden, damit noch mehr Gastronomiebetriebe sagen, hey, wir steigen um?
Ja, das ist individuell, denke ich, von den Gastronomiebetrieben sehr unterschiedlich. Aber also wenn ich jetzt von der Gastro rede als Restaurant, die haben natürlich diese saisonalen täglichen Schwankungen und es ist wahnsinnig schwierig einzuschätzen, was sie brauchen und so. Und die sind natürlich gewöhnt, heute bestellen, morgen ist da. Das funktioniert bei uns nicht so, wobei wir da jetzt schon am Anfang drüber gehofft hatten, dass wir es auch hinkriegen, ein Lager aufzubauen und so weiter. Aber das ist tatsächlich also von unserer Seite nicht möglich. Also das heißt, wir brauchen einen Gastronomen, der mit uns geht und da auch ein bisschen flexibler ist.
Heißt das, für die Kleinen ist es teilweise einfacher?
Ja, also es ist vor allen Dingen für die Kleinen einfacher, die so sagen, wir haben Speisekarten, Tagesgerichte und so. Also man kann ja eben auch gerade, wenn ich von einem halben Tier spreche, alle Teile davon, dann habe ich einfach mal ein Stück auf der Karte und wenn es aus ist, dann schreibe ich meine Karte um und das funktioniert gut. Also, aber da muss man natürlich auch diese Lust drauf haben, ja. Sonst macht man es nicht.
Und diese Lust hat Macht Sinn Küchenmeister Bernhard Wolf definitiv. Bei ihm stehen auch mal etwas ungewohntere Teile des Rinds auf der Karte.
Wo man beim ersten Mal, wo ich dann Herz aufgeschrieben habe, sagt Andrea, mein, möchtest du das schon machen? Bist du da schon sicher? Sag ich mal, wenn wir es nicht ausprobieren, werden wir es nicht erfahren. Und es ist eigentlich beim ersten Mal schon recht gut gelaufen und es läuft eigentlich mittlerweile immer besser, weil die Leute wissen, was sie kriegen und was sie erwarten. Ich mache dann auch immer gleich einen ganzen Schwung und der Rest kommt dann in Weggläser rein, den koche ich dann ein. Da haben wir wirklich mittlerweile Fans, die kommen gezielt wegen dem Herz, weil sie ja sonst nirgends mehr kriegen. Ja.
Die sogenannte Nose-to-Tail-Verwertung, also möglichst jedes Teil eines Tieres auch zu vermarkten und zu nutzen, ist auch für Olaf Fries und das Team von Oberland Bioweiderind ein zentrales Thema.
Weil es natürlich zum einen eine Wertschätzung fürs Tier ist, wenn ich das vom Filet bis zu den Knochen, Suppenfleisch, Gulasch, alles verarbeite, auch die Innereien. Und zum anderen ist es natürlich auch eine Preisfrage, weil wir natürlich auf die Art und Weise, wir sind ja eh teurer, Bio ist teurer, unsere ganze Verarbeitung ist teurer, weil wir es alles handwerklich machen, aber auf die Art und Weise halt den Preis einigermaßen halten können. Wir werden derzeit so zwischen 60 und 70 Kühen im Jahr schlachten für Hackfleisch und etwa 20, 30 Jungtiere für die Nose-to-Tail-Verarbeitung und wir wollen das einfach ausbauen, also Endziel wären so 200, 250 Tiere im Jahr.
Gibt es dann schon irgendeine Zahl, wie viele Tiere inzwischen jetzt schon durch euch in der Region bleiben können?
Kann ich tatsächlich jetzt nicht eine genaue Zahl sagen, weil schlussendlich ist es ja so ein Pull-Faktor. Also wir versuchen durch die Nachfrage die Landwirte dazu zu überzeugen, dass sie die Tiere in der Region halten. Und dann wächst das Tier erst einmal 2 Jahre auf. Also das dauert ja alles. Mhm.
Was ich ganz spannend finde, du hast vorher auch gesagt, es geht natürlich ums Tierwohl, weil es für die Tiere natürlich auch angenehm ist, wenn die nicht so weit transportiert werden und so weiter. Aber da hängt eigentlich noch mehr dran. Also auf lange Sicht im Endeffekt auch der Tourismus, natürlich die Kulturlandschaft hier. Was hängt denn noch alles dran?
Also das sage ich ja immer wieder. Ich wohne hier, das ist meine Heimat und ich möchte natürlich, dass diese Heimat erhalten bleibt. Und das funktioniert nur, indem ich die Landwirtschaft erhalte, indem ich die Produkte aus der Landwirtschaft kaufe, nachfrage. Und das ist ja unser Ziel, diese Wertschöpfungskette aufzubauen. Aber natürlich hängt auch das Klima, hängt die Artenvielfalt, die Biodiversität dran. Also wir haben einfach ein Problem im Klima, wir haben ein großes Problem mit der Biodiversität und die Kuh auf der Weide ist eine Lösung dafür. Was mich immer wieder fasziniert, weil ich bin ja auch Quereinsteiger, ich komme ja nicht aus der Landwirtschaft und ich lerne ja da immer wieder was dazu. Und wenn man jetzt so eine Kuh auf der Weide beobachtet, wie die frisst, am Oberkiefer keine Zähne. Das heißt, die knabbert das Gras ja nur, die reißt das runter. Das ist ein ganz anderer Vorgang, wie wenn ich mit dem Mähwerk drüber fahre. Das heißt, da wird an der Pflanze gezogen und es gibt einen anderen Impuls nochmal, dass die Pflanze wächst. Und wenn die Pflanze wächst, haben wir Photosynthese, haben wir CO2-Bindung, dann wird Grünmasse entsteht, Kohlenstoff wird am Schluss irgendwo in den Wurzeln, an den Knöllchen eingelagert. Und damit ist Humusaufbau und natürlich auch wieder CO2 aus der Luft gebunden. Und damit der Kohlenstoff in der Erde bleibt, muss die Erde leicht verdichtet werden. Und das macht auch wiederum die Kuh, die rumläuft, die einmal dahin tritt, mit dem richtigen Gewicht. Nicht wie ein Traktor, der halt 2 Spuren hinterlässt und der Rest wird nicht verdichtet, sondern die macht das mal da, mal da, mal da. Und Vielfalt ist einfach extrem wertvoll in der Natur.
Und sogar der Kuhfladen bringt auch noch was, den es hier und da mal liegen lässt.
Genau, also eine Kuh hinterlässt ungefähr 10 Tonnen Dung im Jahr, von dem sich 100 Kilo Insekten oder 10 Kilo Wirbeltiere, also Vögel oder Fledermäuse ernähren können. Und das ist ja schon eine Riesenzahl, 10 Kilo, ich weiß gar nicht, wie viele Vögel das sind, aber das ist eine immense Zahl von einer Kuh.
Wie es mit den Kühen in der Praxis läuft, kann uns Albert Stürzer natürlich noch genauer erklären. Denn auf seinem Hof wachsen die Kühe besonders auf.
Das Besondere ist einmal das eine, dass alle Kälber, die halt auf die Welt kommen bei uns, also wir haben ja 35 Milchkühe und entsprechend kommen jetzt ja 35 Kälber ungefähr auf die Welt, dass wir die nicht schon mit 4 Wochen verkaufen, sondern dass die alle 100 Tage am Betrieb bleiben dürfen. In den 100 Tagen kriegen sie ja immer Vollmilch und wir haben schon vor 10 Jahren angefangen, da diese Vollmilch nicht erst der Kuh runter zu machen und die Kälber dann zu verfüttern, sondern dass die Kälber direkt am Alter saugen können. Also das ist eigentlich das Normale ja beim Säugetier, aber das ist tatsächlich ja verschwunden. Großteils in der spezialisierten Milchproduktion werden auch die Kälber und die Kühe eigentlich getrennt nach der Geburt. Es gibt aber eine relativ junge Bewegung, die kuhgebundene Kälberaufzucht praktiziert. Und wie gesagt, wir machen das schon seit 10 Jahren und haben da unser System entwickelt. Bin ja in verschiedene Ausschüsse, es gibt auch einen Verein und Arbeitskreise drin, die zu dem Thema arbeiten. Das ist eine mega spannende Geschichte. Wie gesagt, das heißt, dass die ersten 100 Tage die Kälber eigentlich irgendwie immer am Alter trinken dürfen. Und nach den 100 Tagen ist uns einfach auch wichtig, dass wir praktisch die Kälber selber in der Region vermarkten. Also die kommen ausschließlich an bekannte Partnerbetriebe, die alle biozertifiziert sind. Und wir wissen halt, wo die hinkommen. Und die kommen praktisch in der Region zur Mast. Ein paar wenige werden Zuchttiere, ein paar werden halt als Fersen gemäst und ein paar werden als Ochsen gemäst und einen Stiermäster habe ich, der halt wirklich richtige Stierweidemast macht. Das ist auch was Besonderes. Und die ihm dann alle entweder selber vermarkten über Hofvermarktungen. Wenn wir in der Ökomodellregion eben dieses Miesbacher Weidefleisch, so eine Plattform, da wo man Hofvermarkter suchen kann, finden kann. Und wir haben im Oberland Bio-Weiderind als Verein, als Biofleisch GmbH, diese ausgemästeten Tiere wieder angekauft, beim Metzger schlachten lässt und dann an die Außerhausverpflegung vermarktet.
Jetzt ist es natürlich schön, vor allem zum Sehen. Du hast es ja gerade gesagt, so soll es eigentlich sein oder so war es ursprünglich vorgesehen, dass die Kälber natürlich auch bei der Mama bleiben. Trotzdem ist diese Art, wie ihr das macht, ja schon aufwendig und man braucht schon, also ich glaube, man muss schon wirklich dahinter stehen. Es ist nicht die einfachste Lösung wahrscheinlich. Was motiviert euch da, das zu machen?
Also im Prinzip, wenn man mal richtig das austüftelt hat, das System, dann ist das tatsächlich das Einfachste. Das glaubt man gar nicht, aber ich habe, wie gesagt, das ist natürlich ein bisschen ungewöhnlich, was wir machen. Wir sind eigentlich Exoten. Aber unser Anspruch, dass halt das möglichst natürlich ablaufen soll, dass diese Kuh-Kalb-Beziehung dann auch zustande kommen kann, dass sich die Mutter eigentlich selber um das Kälber kümmern kann, das hat ja viele arbeitswirtschaftliche Vorteile, weil erstens einmal tendenziell die Viecher ja ein bisschen gesünder sind, immer. Sind nicht so schnell krank und wenn sie krank sind, dann sind sie viel schneller wieder gesund. Das spart uns halt auch viel Arbeit und viel Tierarztkosten und auch diese Tränkearbeit, das machen ja die Kühe selber und die Kälber. Aber es ist natürlich durch das, dass es ein bisschen exotisch ist und es ist auch, ich sage jetzt mal, viel Psychologie, alle anderen machen es anders und wir machen es so. Und bis ich, dass dann der Bub wieder kommt, der Papa, sag einmal, ist das schon richtig, was wir da machen? Die anderen machen es alle anders. Aber wie gesagt, wir haben unser System da austüftelt und es ist natürlich auch eine betriebswirtschaftliche Frage. Letztendlich unterm Strich muss ich ja mindestens einmal das Gleiche verdienen, als wir dieses konventionelle Verfahren. Das ist ja wichtig, weil sonst ist das langfristig kein Erfolgsmodell. Sag
jetzt. Und das haut hier?
Jein.
Genau. Also eine Mischkalkulation wahrscheinlich.
Also eine Mischkalkulation, genau. Also so rein dieses Produktionsverfahren, Kälberaufzucht, kuhgebunden, das durch die Verkaufspreise allein mit diesen Absetzern, heißen die dann bei uns, das heißt, wenn die nach 100 Tagen von der Milch abgesetzt werden, sind es Absetzer und da muss ich es ja verkaufen. Rein über dieses Produktionsverfahren ist es noch ein bisschen schwierig. Wobei man sagen muss, dass sich die Preise halt so eher überall zum Positiven entwickelt haben. Aber komischerweise ist diese konventionelle Schiene momentan besser zu halten als das Bio mit den Kälbern. Das ist ja einfach, das ist ja nicht ganz verkehrt, weil wir wünschen uns ja für alle bäuerliche Erzeugerpreise, die gut sind. Auf der anderen Seite, da machst du halt was Bio, machst was Besonderes und dann verdienst nicht das, was die anderen verdienen mit der einfachen Variante. Das ist ja ein bisschen, eigentlich ist das Psychologie, sage ich jetzt mal. Die verdienen ja nicht schlecht. Aber langfristig muss ich, sage ich jetzt mal, mindestens auf das Gleiche kommen, sonst macht das, glaube ich, keinen Sinn.
Es gibt ja immer mehr junge Landwirte oder junge Leute, die sie scheuen, vielleicht einen Hof zum Übernehmen oder überlegen, ob es vielleicht sogar zum Aufhören wert. Und du bist aber jemand, der da immer sagt, hey, macht's weiter. Wie motivierst du die, das doch weitermachen? Oder was ist da so dein Ansatz?
Also ich finde es halt schön, wenn man praktisch seinen Betrieb irgendwie im Nebenerwerb weiterführen kann mit einer Idee. Also in unserem Fall ist es halt einfach Kälbermästen auf der Weide. Ob es jetzt Fersen- oder Ochsenmast ist, oder sogar Armenkuhhaltung, das sollte man im Nebenerwerb halt machen können, ohne dass die Arbeitsbelastung zu hoch wird. Man kann ein Netz Nebenerwerbsgeld verdienen mit Verkauf von den Biotiere und auch die ganzen Flächenförderungen, die man halt im Ökolandbau auch mitnehmen kann und mit dem Kulturlandschaftsprogramm. Und es macht einfach Spaß, wenn man halt dann den Betrieb so selber noch nutzen kann, alte Gebäude nutzen kann, die Maschinen nutzen kann, noch. vor allem die Weideflächen nutzen kann, bevor man einfach einen Betrieb verpachtet oder irgendwas verkauft. Also es ist einfach für die Familie schön, wenn es da irgendwie einen Weg gibt, der da weiterführen kann für die nächste Generation. Und wir versuchen halt da einfach ein bisschen Hilfestellung zu leisten, indem wir halt ein Konzept probieren, eine Beratung probieren.
Welche Rolle spielt die Ökomodellregion für die und für eure Arbeit?
Wir haben uns halt von Anfang an gesucht, den Kontakt mit der Ökomodellregionsmanagerin, mit der Steffi Stiller. Und dann ist ja dieses Vernetzen mit anderen Akteuren, die genauso denken oder was machen wollen. Und vor allem auch die Vernetzung mit anderen Ökomodellregionen. Also ich bin auch da schon bei einigen unterwegs gewesen, in Kempten, in der Ökomodellregion oder in Paartal, unten Kampen hoch Ries oder Waging. Da trifft man halt die Leideln und besucht sie gegenseitig oder tauscht sie aus und letztendlich spannt man ja, dass überall die gleichen Themen am Start sind, oder? Aber ja, es ist nicht einfach, dass man was ändert oder dass man neue Wege geht. Das ist echt, das ist halt nicht das Einfachste und wenn du da aber mehrere Leideln hast, die in dieselbe Richtung was denken wenigstens oder was entwickeln wollen und da Erfahrungen austauschen können und das ist halt erstens gut, es tut gut und das bringt dann halt weiter dann auch.
Und ein ganz wichtiger Player ist dabei natürlich Stefanie Stiller, die Managerin der Ökomodellregion Miesbacher Oberland. Mit 40% Biolandwirtschaft ist es die Region mit dem höchsten Bioanteil in ganz Deutschland. Was ist da eigentlich das Erfolgsrezept?
Das Erfolgsrezept ist tatsächlich schon lang eingesessen. Wir haben einige Gemeinden hier im Landkreis, die zum Wassereinzugsgebiet der Stadt München kehren. Das heißt, über 80% vom Münchner Trinkwasser stammt aus dem Landkreis Miesbach. Knapp 180 landwirtschaftliche Betriebe sind Vertragslandwirte der Stadtwerke München und sind deswegen schon sehr lange biozertifiziert. Genau, also wie wir vor 10 Jahren mit der Ökomodellregion angefangen haben, waren wir bei 24% Biobetriebe und jetzt haben aber die letzten Jahre einfach auch noch viele andere Betriebe umgestellt, auch außerhalb vom Wasserschutzgebiet.
Was sind denn so die großen Themen bei euch in der Ökomodellregion?
Also ich sage einmal, das Hauptthema, das mich umtreibt, ist tatsächlich das Rindfleischthema die letzten Jahre. Da haben wir mittlerweile verschiedene Projekte. Ich mag immer gar nicht sagen, dass das Projekte der Ökomodellregion sind. Ich sage mal, manche haben eher einen Ursprung vielleicht in der Ökomodellregion oder manche sind nur Eigenprojekte, wie bei den Direktvermarkter oder so. Aber ganz viele Sachen sind einfach mittlerweile Partnerprojekte und ich habe halt jetzt auch eine gute Arbeitsgemeinschaft in diesem Bio-Rindfleisch-Bereich, wo einfach ganz viele verschiedene Player dahinter stehen. Und so große Projekte, wie jetzt, wo wir heute da sind, bei Oberland Bioweiderind, das kann auch eine Ökomodellregion alone überhaupt nicht stemmen. Da braucht man einfach eine Gemeinschaft, eine Community.
Wer ist es, wenn du jetzt da so an vorderster Front mitmachen kannst, mithelfen kannst und siehst, das wächst wirklich und nimmt wirklich Formen an?
Mei, das ist halt für mich, sage ich mal, schon so ein schönes Vorzeigeprojekt, was aus einer Ökomodellregion heraus entstehen kann. Weil ich habe vor 3-4 Jahren angefangen, eben mit diesem Fleischbereich, mich da ein bisschen einzuarbeiten und zu schauen, was man da noch machen kann. Einfach um auch tatsächlich Tiertransporte zu verhindern oder wenigstens zu dezimieren. Und daraus habe ich den Arbeitskreis Biofleisch gegründet. Und daraus hervorgegangen ist letztendlich dann ja auch die Gründung von Oberland Bioweiderind, wo ich mich hauptsächlich ums Thema Presse- und Öffentlichkeitsarbeit kümmert habe. Aber dann sieht man halt auch, dass man mit so einer Ökomodellregion halt dann die Möglichkeit hat, wirklich an ein gutes Netzwerk heranzutreten, dass man gesehen wird, dass man in der Tagespresse abgedruckt wird und dementsprechend viele Leute sind halt auch gekommen. Das war jetzt auf einzelbetrieblicher Ebene oft gar nicht so möglich. Und dann haben wir einfach mit der Gründung vom Verein Oberland Bioweiderind halt schon ein mega Commitment aus dem Landkreis gehabt, weil halt einfach so viel da waren, vom Metzger, ganz viel Landwirte, ein paar Endverbraucher. Es ist eben damals auch der Hermann Oswald gekommen von EPOS, der uns dann ja im Endeffekt jetzt ein wichtiger Partner in der GmbH ist und damit eingestiegen ist, ist einer der größten deutschen Bio-Großhändler. Die haben einen von ihren Sitze südlich von München, Plining, Landsham. Genau, und die sind eben dann als Gesellschaft damit in die GmbH eingestiegen und waren halt somit für uns einfach der größte Hebel, in diese Außerhausvermarktung reinzukommen, weil das ist halt nun mal eine ganz andere Hausnummer wie Direktvermarktung. Man hat Lebensmittelhygiene rechtlich ganz viel andere Standards einzuhalten. Und du hast halt tatsächlich einfach einen professionellen Großhändler, bei dem die Betriebe schon bestellen, der schon einen Kundenstamm hat und der uns halt da einfach im Aufbau total unterstützt hat.
Was wünscht ihr, wie es jetzt weitergeht für die Ökomodellregion?
Ich sag mal, im Grunde genommen wird es auch die nächsten Jahre so weitergehen, dass ich mit Einzelprojekten einfach versuche, noch die Biolandwirtschaft auszubauen, aber hauptsächlich auch die kleinen Betriebe zu erhalten. Und das läuft in ganz vielen Projekten mit, natürlich auch über die Direktvermarktung, aber das sind auch so Sachen wie Kombihaltung, das Thema mit den Eimer. Das sind ganz viele verschiedene Bereiche, wo man dann immer wieder angefragt wird oder auch als Ökomodellregionsmanager dann Argumentationshilfen für Politiker oder Abgeordnete mal erarbeiten muss. Und das ist natürlich schön, wenn das da zusammenläuft und ich mich dann um so eine Sachen kümmern kann und dann Hilfestellung geben kann und letztendlich das die Betriebe wieder zugute kommt.
Vielen Dank, Steffi, und viel Durchhaltevermögen weiterhin bei all deinen Projekten. Das Schlusswort teilen sich heute Olaf Fries, Andrea Brenner und Albert Stürzer mit ihren Wünschen für die Zukunft.
Bei uns geht es jetzt eigentlich nur darum, weiterzumachen, also das Ganze aufzubauen. Wir haben gerade natürlich ein Thema mit den großen, mit den hohen Preisen. Die Schlachtviehpreise sind fast um 50% gestiegen innerhalb von einem Jahr. Die Gastro, die nicht so zieht, weil es einfach die Leute nicht mehr zum Essen gehen oder weniger zum Essen gehen. Also wir haben schon ein bisschen was zum Tor, aber wir haben auch schon ein bisschen was geschafft und das ist immer wieder schön.
Also mir ist wichtig, wirklich diese Sensibilisierung und drüber nachzudenken, was ist das wirklich für ein Fleisch, wie hat dieses Tier gelebt und das ist das eben, was wir tun, wie leben sie, wie werden sie geschlachtet, auch wenn man da nicht gerne drüber spricht, ist das ein echtes Kriterium, dass da das Tierwohl hört ja nicht auf der Weide auf, sondern im Schlachthof und da jetzt wirklich sich Gedanken zu machen, wo kommt mein Fleisch her? Weil wenn ich es in einem normalen Großhandel oder so kaufe oder beim Lieferanten, es steht ja selten was dabei. Vielleicht noch Strohschwein oder man weiß vielleicht noch Deutsch oder so. Bayerisch gibt's auch als Siegel, aber da noch genauer hinzuschauen und zu hinterfragen, das würde ich mir wünschen von den Gastronomen.
Also wir sind ja in einer ganzen, wie soll ich sagen, aufgewühlten Gesellschaft. Jeder hat wahnsinnig viel Informationen zu verschiedenen Themen. Es sind viele Ängste unterwegs momentan zu Klimakrise, zu Artensterben, zu gesunder Ernährung. Ich wünsche mir, dass wir viel kommunizieren miteinander, Verbraucher, Erzeuger, Händler auch in dem Fall und Gastronomen, das ist ja unser Ansatz, und dass man das versteht, wie es richtig laufen muss und dass man dann nicht so preissensibel ist, weil das Geld spielt im Endeffekt dann keine Rolle, wenn es den Preis wert ist. Dann ist ein Biofleisch nicht teuer, sondern eigentlich das günstigste Lebensmittel, wenn man das langfristig sieht, für seine eigene Gesundheit, für die Entwicklung von unserer Kulturlandschaft oder von unserem Planeten, wenn man es nur weiter schauen möchte. Und ich wünsche mir irgendwie, dass da einfach ein bisschen vernünftiger miteinander geredet wird und auch gehandelt wird.
Und damit sage ich danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Alles Bio. Oder wie? Servus, sagt Evi Dettel. Die 34 Ökomodellregionen im Freistaat sind Teil des Landesprogramms Bioregio 2030 der Bayerischen Staatsregierung. Damit soll der regionale Ökolandbau unterstützt werden, mit dem Ziel, bis zum Jahr 2030 insgesamt 30% der landwirtschaftlichen Flächen in Bayern ökologisch zu bewirtschaften. Die Ökomodellregionen in Bayern stehen für ökologischen Landbau, ökologische Veredelung und ökologischen Genuss. Sie fördern Wert und Wertschätzung für Akteurinnen und Akteure in den Regionen. Weitere Infos finden Sie in den Shownotes und online unter ökomodellregionen.bayern. Alles Bio oder wie ist eine Produktion von Radio Bu im Auftrag der Bayerischen Verwaltung für ländliche Entwicklung, Bereich Zentrale Aufgaben.